BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und herzlich willkommen, sagt Hermine Kaiser heute zu einem ganz besonderen Ratsch. Wir reden über die Gesetze des Lichts, über das erstaunliche Leben des Josef von Fraunhofer. Vielleicht haben Sie es in den letzten Tagen mitbekommen. Am 7. Juni hat sich der 200. Todestag oder der Todestag von Josef von Fraunhofer zum 200. Mal gejährt. Da stand auch viel in den Zeitungen, man hat viel darüber gehört und wir haben vielleicht alle in der Schule von Josef von Fraunhofer gehört und kennen natürlich das Fraunhofer-Institut, Fraunhoferstraße zum Beispiel, München und manches andere mehr. Aber wer dieser weltberühmte Wissenschaftler war, der die Welt so geprägt hat wie wenige, ein Wissenschaftler aus Bayern, darüber weiß man eigentlich relativ wenig. In diesem Jahr 2026 würdigt die UNESCO das Leben und das außergewöhnliche wissenschaftliche Erbe Josef von Fraunhofers, dessen Wirken, so heißt, die Grenzen der Erde buchstäblich überschritten hat. Er war einer der Gründerväter der modernen wissenschaftlichen Optik, der Metrologie und besonders der angewandten Forschung. Die Gesetze des Lichts ist ein Roman von Andreas M. Breu, der jetzt bei mir zu Gast ist und er hat sich lange mit dem Leben des Josef von Fraunhofer beschäftigt, der vom Waisenkind aus Straubing zu einem weltberühmten Wissenschaftler geworden ist. Und ich bin noch ganz gefangen in dieser Welt von diesem Roman. Das ist die Zeit, in der auch Bayern Königreich geworden ist, in der die Wissenschaft ja geradezu explodiert ist und in der eine Entdeckung gemacht wurde von Josef von Fraunhofer, die heute noch für die Forschung wichtig ist und auf dessen Grundlagen und auf dessen Recherchen heute noch viele wissenschaftliche Erkenntnisse basieren. Eine sehr faszinierende Welt, in die wir auch gleich gemeinsam abtauchen werden, wo wir wahrscheinlich in der Schule leider viel zu wenig drüber gehört haben. Es ist eine bayerische Geschichte und es ist eine Geschichte der Wissenschaft. Das Leben, das erstaunliche Leben des Josef von Fraunhofer. Und davon hören wir gleich sehr, sehr viel. Bin sehr gespannt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Andreas M. Breu bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, Frau Kaiser. Schön wieder da zu sein. Ich freue mich auf den Ratsch.
Sie haben mich in eine ungewöhnliche Welt entführt. Das muss ich sagen. Ich war in Physik schlecht, in Geschichte ganz gut. Aber Sie haben beides kombiniert und einen faszinierenden Roman, was über einen Wissenschaftler auch nicht einfach ist, über Josef von Fraunhofer geschrieben. Sind aber weder Physiker noch Historiker. Sie sind Lehrer, Moderator, Autor, Sänger, glaube ich, auch noch.
Nein, Sänger kann ich nicht. Schauspieler. Damit ging es mal los.
Also viele Berufe haben Sie, die Sie auch alle ausüben. Wie sind Sie denn dann auf Josef von Fraunhofer gekommen? Wir haben gerade während der Nachrichten geratscht. Sie sind ihm in der Schule auch leider nie begegnet.
Leider nicht, wobei ich in Physik genauso schlecht war, was jetzt nicht die beste Voraussetzung war, um einen Roman über ihn zu schreiben. Ich habe mich eher als Schauspieler genähert. 2019 ist die Fraunhofer Gesellschaft auf mich zugekommen und hat mich gebeten, ob ich den für sie in der Öffentlichkeit darstellen würde, weil man auch in der Gesellschaft nicht so viel über ihn wusste. Und dann ist es aber nicht so, dass man einfach in ein Kostüm steigt und einen gelernten Text aufsagt, sondern dieser Josef sollte auch mit den Leuten in Kontakt kommen und mit Erna ratschen. Und das heißt, da ging die Recherche los zu diesem Menschen und da ist er mir das erste Mal begegnet und ich war sehr schnell fasziniert von dieser Aufsteigerkarriere, von diesem Buben, den keiner auf dem Zettel gehabt hat und der zu einem führenden Optiker und Wissenschaftler in Bayern geworden ist. Und dann ging die Recherche mit den verfügbaren Biografien und so weiter los und irgendwann habe ich mir gedacht, wie kann das denn sein, dass es nichts Aktuelles, nichts Biografisches gibt, weil man auch vielleicht für ihn als Menschen zu wenig weiß. Und in dem Augenblick war dann die Idee zum Roman geboren.
Und so geht es einem auch bei der Lektüre. Man fängt an, sich mit dem Leben zu beschäftigen und taucht ein in eine Welt, die einen richtig in ihren Bann zieht. Ist es Ihnen auch so gegangen, wo Wissenschaftler auf einmal Dinge entdecken in einer Zeit vor 200 Jahren, wo es kaum technische Möglichkeiten gegeben hat? Ich meine, in Ihrem und meinem Leben ist es jetzt ruckzuck gegangen, der Übergang vom Analogen ins Digitale. Aber welche Grundbegriffe der Physik und der Wissenschaft, die Josef von Fraunhofer damals gelegt hat, die jetzt noch Bestand haben, das ist ja unglaublich.
Das stimmt, und es war eine Goldgräberzeit. Also vieles ist aus dem Mangel geboren, es ist die Franzosenzeit, Bayern ist in der Krise, Bayern wechselt die Seiten und gleichzeitig ist eine Kontinentalsperre, das heißt, man darf überhaupt nichts importieren an Fachgeräten oder auch an Know-how und auch nicht an humanen Ressourcen. Das heißt, zu der Zeit gibt es gescheite Leute wie einen Herrn von Utzschneider oder einen Herrn von Reichenbach und auch einen Herrn von Fraunhofer, die halt sagen, ja, wenn wir es nicht reinholen können, müssen wir es selber erfinden und müssen vielleicht selber vorankommen. Und das ist im Bereich von der Feinoptik so, bei der Linsenherstellung, auch bei der Glasherstellung. Und dann ist die napoleonische Zeit vorbei und die Kontinentalsperre genauso. Jetzt dürfte man wieder Sachen aus England importieren und jetzt passiert was ganz Außergewöhnliches. Auf einmal sind nämlich die bayerischen Gerätschaften viel besser und sind führend geworden in dieser Zeit und werden jetzt wiederum nach England exportiert. Und da spielt mein Josef tatsächlich eine entscheidende Rolle.
Der Josef ist einem als Figur so nahe gekommen, weil das ist ja nicht ein brillanter Wissenschaftler gewesen, der aus einer Wissenschaftlerfamilie stammt. Es liest sich ja fast wie die Biografie, die Charles Dickens hätte erfinden können. Ein armer Waisenbub aus Straubing, der es wirklich nicht einfach gehabt hat und den auch niemand gefördert hat bis zu einem Unglück, hat eigentlich ganz andere Zukunftspläne, beziehungsweise nicht mal Pläne gehabt, ganz andere Zukunftsperspektiven gehabt und ist dann weltberühmt worden.
Ja, der wollte erstmal am Leben bleiben. Mhm. Also die Familie war eine Brillenmacherei, eine Werkstatt und ein Handwerk, wie das in Straubing so war. Dann sind beide Eltern verstorben, mit 10 Jahren die Mutter und ein Jahr darauf später dann auch der Vater und es waren 4 Kinder übrig. Die 2 älteren Töchter waren schon halberscharig vergeben. Die älteste Tochter geht nach München und geht zu einer Herrschaft als Bedienstete. Und was macht man jetzt mit diesem Burm? Man gibt ihn in eine Lehre, in die Obhutschaft, der wird mehr oder weniger verschachert. Mhm. Zuerst bei einem Drechsler in Straubing, aber dazu ist er zu schwach, das Holz zum Tragen, das packt er nicht. Und dann überlegt man sich, ja mei, er hat beim Papa in der Werkstatt schon ein bisschen was mitbekommen, auch vom Glasschleifen, von der Brillenherstellung, gehen wir ihn zu einem Zierratenhersteller. Die gab es aber nicht mehr in Straubing, also haben wir ihn nach München geschickt. Und jetzt wird dieser Bub, wenn ein Jahrhundert endet, 1799, ins Tiereckgasserl am Dom an der Frauenkirche zu einem Herrn Weichselberger hingeschickt. Und da ist er jetzt. Und das soll sein neues Leben und soll seine neue Familie sein. Und dieser Lehrherr ist so ein richtig hantiger, grantiger Lehrmeister, der nicht besonders gut mit diesem Lehrling umgeht. Er verbietet ihm das Lesen und in seinem Kammerl ist ohnehin kein Fenster, kein Licht, weil er sagt, alles, was du wissen musst, das wirst du von mir lernen. Mhm. Das heißt, was macht dieser Josef? Der liest schwarz, der schleicht hinaus. Wann immer es geht, hat ein optisches Grundlagenwerk, in dem er sich fortbildet, doch mehr Ambition zu haben, mehr voranzukommen, nicht bloß der Lehrling zu sein oder nicht nur der Untergebene zu sein. Und das war eigentlich der Lebensweg, der ihm vorgezeichnet war.
Die Feiertagsschule war mir ein Begriff, mhm, weil es bei uns noch Zeugnisse gibt von meinem Großvater, von meinem Kaiseropa, von der Feiertagsschule. Und ich habe halt gedacht, das war so ein Zusatzunterricht. Und durch das Buch habe ich erst gelernt, das war für die Lehrlingsburm, damit die Schulbildung haben. Aber wenn der Lehrherr gesagt hat, du gehst mir nicht in Feiertagsschule, dann hat man eigentlich nicht lesen und schreiben gelernt. Und es ist dann ein weltberühmter Wissenschaftler gewesen, dessen Unterlagen heute noch Grundlagen sind, der als 7-8-Jähriger nicht mal gescheit schreiben konnte.
Das ist der Wahnsinn. Also im Roman sind auch viele Originaltexte drin und mir war es wichtig, seinen ersten Brief, den wir erhalten haben, von ihm abzudrucken. Und wenn Sie sich erinnern, der hat keinen geraden Satz rausgebracht. Mhm. Der schreibt dann seine Vormünter, er breitet ein Leihwall und es ist ein wahnsinniger Kampf, das hinzukriegen. Dann allerdings kommt die große Krise, der Haussturz, zu dem wir noch zu sprechen kommen werden. Und danach kann man jetzt nicht mehr verbieten, dass dieser Bub auf die Feiertagsschule gehen darf. 50 Sonn- und Feiertage in Bayern, eigentlich verpflichtend wäre es schon gewesen. Und da haben die Burm erstmal grundsätzliche Sachen gelernt, wie auch Hygiene, richtige Pflanzenkunde, Schreiben, Lesen und so ein bisschen Buchhaltung, um voranzukommen. Und der zweite erhaltene Brief von diesem Josef ist auf einmal, der kann jetzt einen geraden Satz schreiben. Der kann sich jetzt halt äußern und der kann auch was verschriftlichen. Und dieser Bildungserfolg finde ich so interessant. Das ist das, was auch dieser Roman Junge Leid erzeugen kann. Mhm. Weswegen das eine Bildungsgeschichte ist und man sieht, wie sogar unter den schlimmsten Voraussetzungen eine minimale Bildung das Leben massiv verändern kann. Was allerdings dann dazu kommt, ist seine Ambition, also schon die Lust, die er drauf gehabt hat, zu sagen, ich möchte mich in dem und dem Fach massiv fortbilden.
Unglaublich, dass die Briefe auch erhalten sind. Ich habe gedacht, die stammen aus Ihrer Feder.
Teilweise. Mhm. Also das Schöne ist am Roman, dass man ja gewisse Freiheiten hat.
Darum haben sie auch einen historischen Roman gemacht und keine Biografie.
Ganz genau, weil aus seinen Briefen heraus zum Beispiel wir wenig über ihn als Menschen herausfinden können. Ich habe mich durch alle durchgewühlt und es ist gar nicht so leicht, weil es sind zu 95% Montageanleitungen mit Zeichnungen, viel, viel Technisches, viel, viel Physikalisches. Und so ganz dazwischen kann man ihn so ein bisschen als Menschen raushören. Da schreibt er dem Herrn von Utzschneider, wenn ich heiraten dadert, daten Sie dann meinen Vertrag so anpassen, dass ich auch Frau und Kind miternähren könnte. Und er schreibt seinem Freund Blochmann in Dresden, Mai, du hast jetzt Frau und Kinder, ich beneide dich, ich bin noch ledig, ich lebe mit meiner Schwester zusammen. Das hätte ich auch ganz gerne. Und das ist natürlich dann für den Romanautor der Ansatzpunkt, dass man sagt, hier wühle ich jetzt hinein, hier gehe ich in die Figur ran. Wie war das wohl auch mit dem privaten Josef?
Aber dann gehen wir schon ganz tief rein in die Recherche, dass diese Briefe erhalten sind. Die sind ja über 200 Jahre alt. Wo haben Sie die entdeckt?
Ja, die sind tatsächlich ediert, sind rausgebracht worden. Warum? Weil man vom Tode Fraunhofers an sehr wohl schon seiner Wirkung bewusst war, dass sein Nachlass erhalten worden war. Er war Mitglied der Königlich-Bayerischen Akademie. Sein Nachlass ist später ans Deutsche Museum gegangen. Das heißt, wir haben sogar dieses Jahr noch unveröffentlichte Briefe, hat der Herr Teichmann gefunden und konnte sie edieren. Da geht es jetzt eher um technische Dinge. Das war Teil der Recherche und fiel aus der Zeit heraus. Direkt nach seinem Tod hat der Herr von Utzschneider eine erste Biografie über den Josef geschrieben. Und fatalerweise hat er aus seinem Institut eine Preisliste am Ende von dieser Biografie angehängt, um noch gut Geschäft zu machen jetzt mit dem toten Josef.
Aber erstaunlich, dass so ein schlichtes Brieferl von einem jungen Bub, wo er um ein Leiberl bittet, dass dieser Brief erhalten ist. Das würden
das
wir heutzutage wegschmeißen, aber vielleicht hat man früher... Haben Sie in Ihrer Familie, wahrscheinlich wir auch, hat man eigentlich alle Korrespondenzen aufgehoben?
Ich schmeiße deswegen auch nichts mehr weg, auch heute nicht mehr. Der Brief ging an seine Vormünder und die Vormünder haben es, glaube ich, auch aus juristischen Gründen aufgehoben, um sicher zu sein, dieser Bub ist gut versorgt, dem passt's. Und dann ist was sehr früh zu der Zeit schon passiert, eine Art von Boulevardjournalismus. Den gibt's da schon. 1801 wird er verschüttet durch diesen Haussturz an der Frauenkirche. Darüber wird schon massiv berichtet und zwar bayernweit. Und ab diesem Moment ist er so eine kleine Boulevard-Berühmtheit. Da ist ein Bub, dem was passiert hat und für den interessiert man sich. Und ich glaube, ab diesem Moment haben die Leute angefangen aufzuheben, um zu sagen, ich habe da was aus der Hand. Oder um auch zu zeigen, wie gut ich mich gekümmert habe. Mancher hat sich dann auf die Fahnen geschrieben, ich habe eigentlich den Josef gerettet.
Das erstaunliche Leben des Josef von Fraunhofer ist unser Thema heute. Der Autor des historischen Romans Andreas M. Breu ist bei mir. Und jetzt müssen wir mal lösen, was das M. ist. Michael, Magnus,
Martin, der Opa. Und mein Opa war Hochzeitslehrer und ein guter Geschichtelmacher und hat zu mir gesagt, Andi, es langt nicht bloß Geschichten zu machen, man muss sie auch verzeihen können. Und das habe ich mir immer zum Herzen gemacht und bin dann zwar nicht zum Hochzeitslehrer, aber auch zu jemandem, der auf der Bühne steht geworden. Und darum war es mir wichtig, den Martin im Namen drin zu halten.
Das ist aber eine schöne Verbeugung vor dem Opa. Hat er noch mitgekriegt, dass Sie dann Geschichtenerzähler geworden sind?
Ja, die Bühne hat er noch mitgekriegt und auch die erste Veröffentlichung hat er noch erlebt. Und das freut mich schon.
Das ist doch schön, was der Opa gesagt hat. Andi wäre Geschichtenerzähler, dass Sie das dann übernommen haben.
Der hat auch gesagt, der Bub gehört auf die Bühne.
Der Bub gehört an den Schreibtisch, ist ein schöner Roman, die Gesetze des Lichts, die Fraunhofer Linien, über die müssen wir unbedingt nur sprechen. So ganz verstanden habe ich das alles nicht. Und darum fasziniert es ja so, was vor 200 Jahren möglich war, solche Linsen herzustellen, solche Teleskope herzustellen, die bis vor kurzem noch das Nonplusultra an Wissenschaft waren, dass das damals möglich war. Und ich habe auf einmal darüber nachgedacht, wie man eigentlich Glas macht. Man hat so Bilder von Glasbläsern, man weiß, dass es in Bayern Glashütten gegeben hat und nur gibt. Aber wie Glas hergestellt ist, ist ja hochkomplex. Und für uns, die wir alles haben, ist ja vieles so selbstverständlich, auch in diese Welt einzutauchen, ist faszinierend. Aber jetzt reden wir erst einmal, wie sich das Leben des Josef von Fraunhofer, das beinahe früh geendet hat, grundlegend geändert hat.
Wir sind im Jahr 1801 und die Münchner Vermieter waren damals vielleicht so ähnlich, wie sie heute sind. Sie haben viel Mieten rausgezogen, haben aber zu wenig investiert in ihre Gebäude. Und ein Herr Pilon und ein Herr Melker haben zwei Wände jetzt provisorisch austauschen müssen am Tiergassal. Und dann passiert's, die Häuser stürzen ineinander zusammen. 40 Bewohner gab's und 4 davon werden verschüttet. Das eine ist der Meister vom Josef, der Herr Weichselberger, der am meisten Muscle hat, weil er gerade gerade am Rausgehen ist und deswegen nur bis zum Bauch verschüttet wird und schnell rausgezogen wird. Noch mehr Muscle hat eine Dreijährige, so ein kleines Madel gehabt, die war so leicht, dass sie quasi auf den Trümmern drüber geflogen ist und ohne irgendeine Verletzung wieder gerettet werden konnte, und zwei bleiben verschwunden. Und es ist die Frau vom Herrn Weichselberger, die Meisterin vom Josef und der Josef selber. Und wir haben einen ganz eindrücklichen, tollen Bericht aus der Zeit vom damaligen Polizeidirektor Anton Baumgärtner, der detailliert aufgeschrieben hat, wie jetzt diese Rettung stattgefunden hat. Man dachte zuerst, der Bub wäre tot, die Frau kann man nur retten. Dann hat man sich herangearbeitet. Dann hat man gemerkt, die Frau ist sofort nach dem Einsturz gestorben, aber der Bub lebt, weil er in einem Hohlraum unter einer Decke verschüttet ist und aber am Leben ist. Und jetzt ist es so, dass der Kurfürst gerade wieder nach München gekommen ist und der muss jetzt ein bisschen positive PR auch für sich machen.
Damals schon.
Auch das. Und er kommt zur Einsturzstelle und sagt, der Bub muss gerettet werden, und er unterstützt die Retter und er zahlt, und auch der Bub, um den soll man sich dann kümmern. Und dann dauert es Stunden über Stunden über Stunden, und ich habe es im Roman im Detail drinnen, und auch dieser Bericht vom Baumgärtner ist zum Teil im Original dabei. Man steckt ihm Tücher mit Essig, mit Wasser zu, man häut ihm die Hand, und dieser Chlorbur, der da drinnen ist,
denkt,
es wäre vorbei. Da ist er 13 Jahre
alt.
Und dann schafft man es in den Abendstunden, ihn rauszuziehen, ihn ans Licht wieder zu ziehen, tatsächlich.
Da haben wir es wieder.
Und das verändert sein Leben massiv, weil er jetzt auf dem Schirm vom Kurfürsten ist.
Mhm.
Und den trifft er im Schloss Nymphenburg an der Amalienburg, wo es München schönste Spiegel gibt. Und der überantwortet ihm jetzt 8 Karolinen, eine wahnsinnig hohe Summe. Und er lässt den Herrn von Utzschneider sich um den Burm kümmern. Und jetzt ist eben vorbei mit dem Leseverbot und mit dem Schulverbot. Jetzt darf er lesen. Und was macht er mit dem Geld? Er investiert es in eine Glasschneidemaschine. Also
toll.
Er will sich fortbilden. Er verjubelt es nicht, er gibt es nicht aus. Und er endet frühzeitig damit, er kann sich loskaufen aus seiner Lehrlingszeit. Und jetzt hat der Josef eine falsche Entscheidung getroffen. Er macht sich nämlich selbstständig als Visiten- und Einladungskartendrucker. Und das funktioniert in der Zeit überhaupt nicht, weil der Kaut Bullinger schon billiger und besser ist. Und weil zu Kriegszeiten kein Mensch Einladungskarten oder sowas druckt. Da schnappert er auf, er muss wieder zurück in die Lehre gehen, kann sich aber verbessern. Lehrzeit und Gesellenzeit endet. Und an dieser Stelle wird jetzt ein Institut gegründet für Feinoptik. Und da tritt er sofort ein als Geselle jetzt, um nun sich nicht mehr mit Spiegeln oder mit Operngläsern zu beschäftigen, sondern jetzt Feinoptiker zu werden.
Operngläser überhaupt, das wird auch ein paar Mal erwähnt. Das war ja dann wirklich nur für die bessere Gesellschaft, dass man sich in die Oper begibt und ein Opernglas hat. Wir sprechen von 1800.
Wir sind in die 1805er, 1810er Jahr jetzt. Ein Theaterperspektiv hat man das auch genannt. Oder wie ein Lorgnon. Also so ein ganz edles Schmuckstück, was wir auch gehabt haben. Es gab noch viel mehr Theater. Das Isartor-Theater wird noch beschrieben, wo so mancher auch Gaudi-Schwank mit einem Wurzelsepp und sowas aufgeführt worden ist. Klar, wir sind in einer Zeit, wo die Live-Unterhaltung nur für auch mehr Bürgerschaft oder höhere Bürgerschaft die Unterhaltung war. Und damit hat man ein Geschäft machen können, auch mit Brillen. Das andere ist der Krieg und die Steuer, wofür man optische Geräte gebraucht hat. Die Franzosen wollten Bayern vermessen lassen, um einen neuen Steuerkataster anzulegen. Und dafür braucht man geodätische Instrumente oder eben auch die Fernrohre. Und im Krieg braucht es die Fernrohre. Wir haben eine Darstellung von Napoleon in der Galerie de Bataille in Versailles, wo er vielleicht einen Fraunhofer in der Hand hält, ein zweizügiges Fernrohr, um auch im Schlachtfeld noch den Überblick zu behalten. Das sind die meisten Verwendungszwecke für optische Geräte. Dass daneben jetzt aber in die Sterne oder ins Sonnenlicht durch ein Prisma oder durch einen Refraktor geschaut ist, das geht gerade erst so los und ist eigentlich fast eine Randerscheinung, dass Wissenschaft jetzt interessant wird.
Sie haben ja dann auch später in dem Roman zitiert, und da erinnere ich mich, ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen, dass beim Brandner Kasper auch gesagt wird, jetzt schauen wir mal durch einen Fraunhofer.
Ja.
Das ist ja dann feststehender Begriff geworden.
Das ist auch meine erste Begegnung sicherlich mit einem Fraunhofer gewesen.
Das ist ein Teleskop, ist gleich ein Fraunhofer.
Genau, Gerd Anthoff und Schmidt Wildi sind im bayerischen Paradies und lassen das Marei durch den Fraunhofer runterschauen zu die Blauberg und zur Häuserspitz und zum Schauen, wer da liegt. Und dann sagt sie, ja, da liege ja ich. Und dann kommt der Partner Gustl Bayerhammer um die Ecke und sagt, ja, und wenn dein Freund jetzt stirbt, ist er da bei dir herum. Und ich fand das damals, also als mein Opa gestorben ist, habe ich die Stelle zitiert und habe daraus ein bisschen abgeleitet, dass für uns Bayern vielleicht fast sogar das Sterben ein bisschen leichter ist, wenn wir danach Adsorzitius Albus bei die Weißwürst beim Partner Bayerhammer im Himmel sind und auch durch den Fraunhofer wieder nach Bayern runterschauen dürfen.
Das heißt, der Fraunhofer ist ja dann wirklich ein Teil von unserem bayerischen Leben geworden. Aber jetzt kommen wir zurück zu dem kleinen Bub, der wirklich schon damals sehr, wirklich erst ohne Schulbildung und dann durch die Feiertagsschule, die durch das Unglück ihm dann zugute gekommen ist, dass er auf einmal in einem rasanten Tempo sich selber gebildet hat und auch gleich geschäftstüchtig war, auch wenn das nichts war mit der Druckerei. Das war, glaube ich, noch Kupferstich damals.
Ja, oder? Genau. Das hat ihm auch selber geholfen, weil er dann selber seine Spektrallinien und sein Spektrum selber drucken konnte. Mhm. Und das in einer sehr guten Qualität. Es hat ihm dann geholfen, dass er im Kontakt mit den richtigen Leuten war. Aus Otto Beuren kommt der Pater Ulrich Schiek nach München. Warum? Weil Mönche nicht mehr in die Klöster sind, weil die Säkularisierung alle aufgelöst hat. Der hat sich jetzt schon mit Sternen beschäftigt und der war das, was wir heute einen Netzwerker nennen würden. Mhm. Der bringt einen Utzschneider und einen Reichenbach zusammen. Die holen den Liebherr noch dabei, weil der sich mit diesen feinen Uhren auskennt.
Also lauter Namen, die einem Begriff sind, die man aber nicht so ganz einordnen kann.
Genau, die man alle in die Straßen im Glockenbachviertel haben und die also sich München, kreuzen und dabei sind. Und die versuchen jetzt, diese Technik zu verbessern. Und da brauchen sie junge Lehrlinge und zwei spielen eine Rolle, nämlich der Josef Fraunhofer und der andere Josef, der Josef Nickel. Das sind Buben, die hungrig sind, die lernen wollen und die sich fortbilden wollen. Und jetzt fängt man an beiden Enden zu verbessern. Erstmal muss der Rohstoff, das Glas, besser werden. Das muss blasen- und schlierenfrei sein, dass es perfekt ist, um auch größere Objektive dann draus schleifen zu können. Und auf der anderen Seite versucht man diesen Schleifprozess und die Herstellung der Fernrohre zu verbessern. Und das ist, wie gesagt, Goldgräberstimmung, da versucht man voranzukommen. Und genau zu dieser Zeit sagen jetzt diese drei Granden, die schon geadelten Herren, wir brauchen den, das ist der Mann, den wir noch gesucht haben. Und kurze Zeit später schicken sie den nach Benedikt Beuren raus, wo die Glashütte entsteht, damit er dort vorankommen kann.
Aber überhaupt Linsen zu schleifen, das ist ja für damals mit den technischen Instrumenten eine so hohe Kunst gewesen, weil wenn man es nicht gescheit gemacht hat, war es kaputt. Was ja der Fraunhofer, wie ich im Roman entnommen habe, dann, wenn es nicht richtig war, hat es zertrümmert, damit es keine schlechten Linsen gibt.
Ganz genau.
Ja. Und ein Glas herzustellen ist ja sehr aufwendig. Was braucht man nochmal alles dazu? Sie wissen es besser.
Also man braucht an Grundstoffen nicht so dramatisch viel. Es ist nämlich Sand, Kalk und Soda. Mhm. Aber mir sagen heute noch Physiker, die Zusammensetzung und das richtige Material dann zu finden, ist immer noch ein Stück Alchemie. Mhm. Dann braucht man diese riesigen Öfen und man braucht wahnsinnig viel Holz. Deswegen ist man nach Benedikt Beuern gegangen, weil da so viel Wald drumherum war. Und übrigens hat man damals 1815 schon gesagt, kann denn das für die Natur gut sein? Das war alles Wald und jetzt sind es alles Feuchtwiesen, weil man von der Benediktenwand auf einmal nur noch das Kloster sieht und keinen Wald mehr drumherum. Mhm. Warum? Weil der Utzschneider alles runterbrennen hat lassen zu Pottasche und dieser ganze Wald in den drei Öfen der Glashütte gelandet ist.
Ein aktuelles Thema, gell?
Total. Und schon Nachhaltigkeit, womit man sich damals beschäftigt hat. 100 Schmelzen hat es dann unter Fraunhofers Zeiten draußen gegeben und da ging es erstmal drum, richtig zu rühren, während diese Masse da drin ist, damit sie gleichmäßig wird. Da haben sich immer Teile vom Ofen auch gelöst, sind ins Glas und das hat die Schlieren, die Blasen ergeben und hat es unschön gemacht, um die Linse dann schön hinzukriegen. Bei seinem großen Refraktor, der dann 1825 in München ausgestellt wurde, war es eine 28 cm Durchmesserlinse. Sowas hat man sich gar nicht vorstellen können, diese Größe. Und ein 7 Zoll Refraktor, das ist ja riesig.
Ich überlege gerade, das ist die Länge, glaube ich, von einem Geodreieck, wenn ich es von der Schule noch recht erinnere, das waren immer so 15 Zentimeter.
Noch größer. Ja, also fast,
zweimal.
Ja, wie das 30 Zentimeter Lineal in ein bisschen klären und davon zwei als achromatisches Fernrohr. Und um das hinzukriegen, hat es Jahre gebraucht und hat es wahnsinnig viele Versuche gebraucht, die auch schiefgegangen sind. Und da ist der Josef dann schon ein akribischer Mensch, der mit dem Hammer durch die Werkstatt geht und auch wenn der Arbeiter lang am Polieren und am Poliermittel war, haut es kaputt, weil er sagt, er braucht Perfektion.
Wahnsinn. Vor allen Dingen, ich überlege mir gerade die Schleifgeräte. Jetzt wird man halt so einen Schleifer haben, so einen ganz feinen, so wie feiner als ein Zahntechniker zum Beispiel hat, steckt das halt in Steckdose und schleift. Aber das ist ja damals alles von Hand gegangen, oder mit Kurbel wahrscheinlich.
Handbetrieb, es gab 40 unterschiedliche Berufe und auch 40 Arbeiter, die an unterschiedlichen Teilen in Benedikt Beuern daran beteiligt waren. Das Ganze wurde auf feuchter Unterlage gemacht, um es besser zu haben. Dann dieses Poliermittel war wiederum eine alchemische Zusammensetzung, an der er jahrelang etwas verändert hat und wo er sogar schon Geheimnisverrat gewittert hat. Also das wurde unter der Hand, mussten die Zusammensetzungen und auch die Rezepte verschickt werden, damit keiner sich das abschauen oder woanders hinverkaufen kann. Und dann hat man mit sehr, sehr langsamer Verbesserung und auch im Konflikt mit seinem damaligen noch Vorgesetzten, einem Schweizer älteren Glasermeister, es geschafft, dann das hinzukriegen, was er gebraucht hat.
Aber es war damals schon eine hohe Kunst, Glasfenster zu machen. Es war eine sehr, sehr hohe Kunst, Spiegel zu machen. Dann, was Sie eingangs gesagt haben, was also der Anfang seiner ersten Ausbildung, Fraunhofers erste Ausbildung war, dass man schöne Gläser gemacht hat. Teilweise mit Monogrammen und Verzierungen. Mhm. Das ist schon eine Kunst, aber das ist ja höchste Optik und Wissenschaft und weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. So fein zu arbeiten, kann ich mir im Jahr 2026 noch nicht ganz vorstellen, wie das funktioniert hat. Und das haben die vor über 200 Jahren gemacht.
Jawohl, ja. Wenn man sich den Lamprecht anschaut, die heute noch mit Flachgläsern und so weiter absolute Weltspitze sind aus Bayern. Ich glaube, dass das Kunsthandwerk für die Wissenschaft da gar nicht so unwichtig ist. Mhm. Sein Gesellenstück war ein Pokal mit besonders schönen Verzierungen, die eingearbeitet werden mussten.
Für den König?
Nein, das war für Bürgertum oder für Vereine, die sich auch wie so ein Jagdpokal oder sowas haben leisten können.
Ah, gibt es von den Wittelsbacher noch so einen ganz klassischen, so einen blauen, den berühmten Pokal, den man nachkaufen kann mittlerweile auch. Das war ja was ganz Elegantes und was ganz Seltenes, wenn man so einen schönen Glaspokal gehabt hat.
Genau, fein ziseliert und ganz schön. Und da hat man natürlich gelernt, mit diesem feinen Material auch auszugehen. Und dann im Endeffekt, eine Linse ist was Gröberes. Mhm. Aber sie muss perfekt sein, genauso wie das Prisma. Später hat der Fraunhofer mit Beugungsgittern gearbeitet, um das Licht zu untersuchen. Und wir wissen bis heute nicht, wie er mit einem Arbeitsdiamanten es geschafft hat, so viele Rillen in dieses Gitter einzugravieren, um danach die perfekte Verteilung zu haben, um dann wissenschaftliche Versuche zu machen. Vorher hat er mit Haar gearbeitet und da ist, glaube ich, eine ganz witzige Stelle im Roman, dass er erst mit Kuhhaar, weil das besonders im Schweif gleichmäßig sein muss, später mit Eichhörnchenhaar, was man ja zum Beispiel bei Pinsel fürs Blattgold benutzt.
Merkt, ja.
Und der arme Josef ist auf die Jagd gegangen und frisiert jetzt sogar die Kier in Benedikt Beuern, um seine Beugungsgitter perfekt zu kriegen. Aber warum? Das ist Trial and Error, das ist Ausprobieren so lange, bis es perfekt ist. Und das Tolle ist, also die Schlussgravierung mit dem Diamanten ist uns bis heute ein Rätsel, wie er das geschafft hat.
Das ist wirklich so faszinierend. So was sollte man wirklich im Schulunterricht hören. Sie sind ja Lehrer, aber nicht für Physik, sondern...
Um Gottes Willen. Aber das Schöne ist, ich konnte mich auch in der Recherche an die Physiklehrer wenden. Mhm. Und meine lieben Freunde Bode Schulze, Christoph Schlager und der Martin Blank, die haben über das Manuskript drüber geschaut. Und ich habe mich in ihre Hände geworfen, damit sie mir helfen. Und die Fraunhofer Gesellschaft hat mir eine Astrophysikerin zur Verfügung gestellt, mit der ich mich austauschen durfte und eine kleine Privatvorlesung genutzt habe. Und die hat zu mir gesagt, wenn du es... jemand erklären kannst wie deinem eigenen Kind, dann hast du es selber verstanden. Also es runterzubrechen. Und so habe ich es in Teilen verstanden oder konnte es zumindest darstellen. Sie hat auch genau korrigiert und hat gemeint, wenn du den Versuch, den der Josef so macht, beschreibst, wäre er ziemlich schnell erblindet. Das musst du noch mal ein bisschen anders machen. Und so haben wir es jetzt halt hoffentlich wissenschaftlich verständlich in einer netten Erzählung ins Buch hineingekriegt. Und trotzdem lernt man einiges über die Fraunhofer Linien genauso wie über die Instrumente.
Was wohl ein Josef von Fraunhofer heutzutage mit all den Möglichkeiten machen würde, die er hatte. Der hat ja wirklich von beiden Enden gebrannt, die Wissenschaft voranzutreiben. Er ist ja leider nur, dazu kommen wir in der zweiten Stunde, nur 39 Jahre alt geworden. Aber was er in über 20 Jahren aktiver Forschung alles geleistet hat, das ist ja mehr als oft ein Forschungsteam in einem ganzen Leben schafft. Und in dem Tempo von damals vor allen Dingen.
Das stimmt. Und eigentlich ist es aus der Qualitätssicherung geboren. Wir haben gerade über das Glas gesprochen und er wollte das perfekt und gleichmäßig haben. Und um das zu überprüfen, hat er ein Prisma vor dieses Glas gesetzt und hat sich jetzt das Spektrum angeschaut. Und wenn das Spektrum gleich war, dann war auch das Glas gleich. Und mit gleichem Glas konnte er gleiche Qualität herstellen. Und dann hat er gemerkt, dass in diesem Spektrum ja auf einmal auch Sachen zu finden sind, die immer gleich sind oder die sich verändern, ob man jetzt durch Lampenlicht oder durch Sonnenlicht schaut. Mhm. Und das sind dann die berühmten Fraunhofer Linien, die er gefunden und beschrieben hat. Und dann hat er für sich und deswegen auch der Titel die Gesetze des Lichts entdeckt und abgerungen. Und eigentlich nur, um das richtige Glas zu kriegen, hat er dann mit dem Glas wiederum eine wissenschaftliche Grundlage gelegt, die er mit seinem frühen Tod noch gar nicht bis zum Ende durchdringen und verstehen konnte, auf die dann aber aufgebaut wurde, und zwar bis heute, und mit der man immer noch arbeitet, mit jeder Spektroskopie. Und die benutzen die Leute im Landeskriminalamt, genauso wie wenn sie Exoplaneten im Weltall beobachten wollen, weil er eigentlich das ideale Instrument herstellen wollte. Und weil er die Lust gehabt hat, sobald es ging, und er hat leider zu wenig Zeit gehabt, weil er verkaufen musste, herstellen musste, schmelzen musste und zwischen München und Benediktbeuern pendeln musste. Wenn er Zeit gehabt hat, konnte er in die Sterne schauen und konnte für sich selber Versuche anstellen, die dann dazu geführt haben, dass er die ersten Sachen veröffentlichen durfte, übrigens im Eigenverlag noch, und dass dann sogar eine Akademie auf ihn aufmerksam geworden ist, die sich erstmal gedacht haben, ja, was will denn dieser Glaserbude, der nie eine Universität von innen gesehen hat, im Vergleich zu uns, die wir die Wissenschaft von Grund auf studiert haben. Nur war er nicht widerlegbar und man konnte seine Versuche nachvollziehen und auch nachmachen. Das hat man erst außerhalb von Bayerns gemacht und dann später in Bayern. Und dann war es klar, dass dieser Fraunhofer etwas gefunden hat, was unfraglich und was wichtig ist.
Interessant ist aber auch, er konnte sich ja an niemand orientieren, weil er der Pionier war.
Das stimmt, er war allein auf weiter Flur.
Ein Autodidakt noch dazu.
Das heißt, er hat gelesen, was möglich war. Und er war später im brieflichen Austausch, also der berühmte Herr Gauss besucht ihn in Benediktbeuern. Und der erinnert natürlich an die Vermessung der Welt vom Daniel Kielmann. Und der taucht im Roman auf. Warum? Weil es die weiteste Reise in seinem Leben war. Der ist nie so weit weggefahren, wie um den Josef in Benediktbeuern zu besuchen und sie diese Glashütte anzuschauen. Und da haben sie sich kurz unterhalten und er hat bestellt beim Josef. Sind aber danach dauerhaft im brieflichen Kontakt, weil eben der Josef sagt, wenn Sie mich ein bisschen unterstützen, dass ich veröffentlicht werde, dass ich gelesen werde, wenn mein Heftel auch bei Ihnen in der Universitätsbibliothek steht, dann könnte doch ein wissenschaftlicher Diskurs angeregt werden oder dann kann man sich über die Sachen austauschen, könnte man mich kritisieren oder vielleicht auch bestätigen und dann könnten wir vorankommen. Und das funktioniert so langsam, während er tatsächlich in Bayern alleine ist, bis er im Austausch mit dem Reichenbach vorankommt, wobei der sieht ihn als optischen Zögling. Der nimmt ihn nicht so ernst, wie ihn eigentlich hätte nehmen sollen, diesen jungen Straubinger, während er als Artilleriemeister hier mittlerweile geadelt einen ganz anderen Status hat. Und so ist es eigentlich bis zu seinem Tod, bis zum Ehrenprofessor, zum Ehrendoktor und zum Herrn von Fraunhofer immer ein Kampf, ernst genommen zu werden.
Ich meine, selbst Optiker ist ja schon ein besonderer Beruf gewesen. Es ist ja auch ein angesehener Beruf. Also ohne meine Brille würde ich sie jetzt überhaupt nicht sehen können. Ich bin jedem Optiker dankbar. Aber das war ja schon vor über 200 Jahren ein Beruf und ein sehr komplizierter Beruf, eben Glas zu schleifen. Und dass man auch schon als Optiker so missachtet wurde, auch wenn man ein paar Jahre später das größte Teleskop der Welt gebaut hat und das schärfste.
Das stimmt, weil auch leider mit dem Beruf damals schon viel Schindluder getrieben worden ist. Da sind Kraxenträger rumgelaufen und haben Brillen verkauft auf dem Land für die Schlechtsichtigen. Und die waren von einer ganz üblen und miesen Qualität. Die Franzosen haben nur aus Bruchglas für Lüster überhaupt Linsen hergestellt, weil es ging eigentlich nur um Schönheit und nicht um optisches Glas. Das heißt, das war ein Beruf, der noch in den Kinderschuhen steckte. Und dann ernst zu nehmen, warum müssen wir denn überhaupt bitte die Sterne anschauen? Was soll man denn da finden? Da oben regiert der Herrgott und hier unten die Mutter Gottes und das war's bitteschön auch. Sie dürfen nicht vergessen, die Bayerische Akademie wurde gestürmt von wütenden Katholiken, weil sie nicht zufrieden waren mit den heretischen Untersuchungen und Wissenschaften, die da jetzt in München getrieben worden sind. Auch im Roman wird der Josef noch als Alchemist oder als Wunderzauberer beschrieben beim Hoverfeldtreiben in Benediktbeuern, weil man nicht so genau weiß, ist das jetzt ein Dr. Faustus oder ein Dr. Fraunhofer, der da seltsame Untersuchungen auch noch bei Kerzenlicht und sowas anfertigt. Und so dauert es lang, 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 bis der Optiker ernst genommen wird und halt als Wissenschaftler zum Wohle der Menschen vom Bruinglasl bis zum Blick in die Sterne dann wirklich ernst genommen wird.
Wobei man sich gerade in die Welt von irgendeinem Knecht hineinversetzen sollte, der denkt, ich muss hart arbeiten, was soll in die Sterndl schauen, ich bin froh, wenn ich abends mich müde auf meine Schlafstätte legen kann. Das ist ja damals alles so dubios gewesen, was die da machen. Eben, wenn sie schon von Alchemie sprechen, das ist schon ein bisschen Gotteslästerung, sich dem Himmel nähern zu wollen. Und war das nicht, so habe ich es im Roman entnommen, dass zum Beispiel auch beim ersten Teleskop, das dann Fraunhofer so richtige Show gemacht hat, dass man von 200 Meter Entfernung eine Zeitung lesen konnte.
Genau, das war dann der Moment, als er ernst genommen wird.
Toll.
Am Salvatorplatz, an der Salvatorkirche in München, wurde dieser Refraktor aufgestellt, weil die Bayern zu spät bestellt haben. Und der erste 7 Zoll, das größte Fernrohr und beste Fernrohr der Welt, ging sofort nach Tartu, ins damalige Estno, zum Zaren. Dann hat man gesagt, zumindest für 2 Wochen zeigen wir es die Münchner. Und es gab so eine Showpräsentation Interpretation mit dem König. Und der König darf durch das Objektiv durchschauen. Und ein Hilfsarbeiter steht auf einem Palais, auf einem Balkon draußen, vis-à-vis über 200 Meter, hat eine extra geduckte Zeitung hochgehalten und er kann draus lesen, Vivat Utzschneider, Vivat Fraunhofer. Und so hat man jetzt gemerkt, ui, das ist ja doch was ganz Tolles, was hier hergestellt wird, was einen reinen wissenschaftlichen Nutzen hat. Und wir wissen aus Originalquellen, dass die Verkäuferinnen, die Standelfrauen am Viktualienmarkt mittags ihre Standel kurz allein gelassen haben, um sie schnell diesen Refraktor anzuschauen, dass man den bewachen musste mit hemdsärmliche Brauereigesäulen, dass da keiner zu nah dran kommt, dass die Burm und auch die Ministerialbeamten alle das Ding einmal sehen wollten, bevor es dann in 50 Kisten verpackt gen Osten wanderte und übrigens der König sehr, sehr schnell danach für die Sternwarte in München eins bestellt hat. Die Berliner haben bestellt und dann haben sie gemerkt, jetzt müssen wir aber nachziehen und so sind die besten Fernrohre dieser Zeit entstanden.
Und in der Sternwarte in München ist immer noch dieses Instrument von Fraunhofer, das der König dann bei ihm bestellt hat.
Richtig, ich war im Fraunhofer-Bau draußen, den Fraunhofer
auch
noch weiter.
Ich wollte Sie gerade fragen, ich war da noch nie. Das ist ja wirklich was, wo man hinpilgern sollte, jetzt nach der Beschäftigung mit Josef von Fraunhofer.
Es ist super.
Sterndalschauung.
Es ist toll, es ist die universitäre Sternwarte, nicht die Volkssternwarte, aber es gibt auch dort öffentliche Führungen. Und das Problem ist, dass es drinnen so kalt sein muss wie draußen. Das heißt, der arme Josef damals fror schon und er hat einen geziegelten Bau drunter gesetzt, dass es sich die Temperatur angleicht. Damals nur mit einer Handkurbel hat man den Deckel aufgemacht von dieser Kappe drüber. Und er hat die Verbauung, die Fraunhofer-Montierung so gut hinbekommen und ich habe selber ausprobiert, dass man mit dem Daumen allein diesen ganzen Refraktor sanft bewegen kann. Und der Herr Liebherr hat zwei Uhren im Fuß dieses Refraktors verbaut, der die Erddrehung ausgleicht, dass man lange die ganze Nacht in der gleichen Bewegung es beobachten kann.
Beeindruckend.
Und da steht er heute, der Fraunhofer, und ich saß auf dem Bankerl, auf dem Fraunhofer dann auch war. Und tatsächlich ist das also eine Bank, wo sogar für einen Arm eine Stütze ist, dass man sehr, sehr lang da liegen kann und die Sterne beobachten kann. Es ist im Roman genau beschrieben, aber wenn Sie die Chance haben, gehen Sie mal hinaus und schauen Sie auch mal da in die Sterne. Ich habe ihn in Benedikt Beuern in guter Gesellschaft in die Sterne schauen lassen und auch in Bogenhausen. Tatsächlich hat er den historischen großen Refraktor in Bogenhausen nicht mehr erlebt. Er hat ihn geplant und bauen lassen und nach seinem Tod ist er vollendet worden.
Ein Refraktor, den Begriff kenne ich auch erst durch einen Roman, ist ein Teleskop.
Ja, und zwar ein besonders großes, ein Fernrohr zur Sternenbeobachtung und eben 4 Zoll, 7 Zoll, das ist ja 4 bis 8 Meter, sind diese Größe von diesen Rohren, die man damals erreicht hat.
Also, das ist so beeindruckend und man versucht wirklich nachzuvollziehen, warum die Leute damals so skeptisch waren, was man ein Kind. Damit mag man sich nicht beschäftigen. Genau diese Hürde sollte man immer gedanklich überwinden, dass man sich lieber mit Dingen beschäftigt, die man nicht kennt. So wie mit den Fraunhofer-Linien, die ich immer noch nicht ganz kapiert habe, aber wir haben ja noch über eine Stunde Zeit zum Ratschen. Gemeinsam tauchen wir ein in die Welt des Josef von Fraunhofer. Und wenn man sich zum ersten Mal damit beschäftigt, ärgert man sich fast, dass man vorher nie was von Fraunhofer groß gehört hat. Also immer so dieses halbscharige Wissen, das jeder von uns hat. Ist es Ihnen auch so gegangen, da einzutauchen und sich daran zu erfreuen, was alles möglich war in Bayern damals?
Total. Und ich habe immer gesagt, das, was die KI nicht kann, ist das neben raus und in links und rechts raus lesen in der Recherche. Und dann siehst du, wie die Lebensumstände waren, was man gegessen, was man getrunken hat, wie man gelebt hat, was man gemacht hat, wie sich die Zeiten verändern mit der Jahrhundertwende, mit der frühen Industrialisierung, die in Bayern gerade stattfindet, nach der Säkularisierung, wie es auf dem Land sich verändert hat, wie es in die alten Klöster ausgeschaut hat und wie auch die Menschen miteinander umgegangen sind.
Da lesen Sie uns ein Stückchen draus vor.
Jawohl, wir waren ja gerade beim Sternelschauen und es gibt eine fiktive Figur im Roman, die Leni, eine Schankwirtin aus Benedikt Beuern, die es nicht real gegeben hat, aber die ich dem Josef so gewünscht hätte. Ich habe immer gesagt, es ist eine Sparring-Partnerin, mit der er so schön über Sternelschauen sprechen kann und die lädt er eines Nachts zum Weiher ein, dass sie gemeinsam Sterne schauen. Er hat schon alles vorbereitet, sie kommt dazu und sagt, siehst was? Ja, starten müssen wir nicht sein, das stört die Sterndl nicht. Ja, wird frisch vielleicht. Schau, alles bereit für die Mamsell, einmal Sternschauen. Jetzt bin ich neugierig, heute ist so schön sternscheinig. Schon stand sie nah beim Josef und beugt sich zum Okular. Die sind ja viel näher da. Ja, Ziel ist, dass sie noch viel näher kommen, ums Vierfache und mehrer. Ja, gelangt denn das noch nicht? Gelangen? Ja, die und die Vergrößerung. Wir wollen schauen, was geht. Und das geht. Alles geht. Bloß durchs Glasl und durch Schauen. Aber Josef, kannst das auch tanzen lassen? tanzen. Sie geht ein paar Schritte ins Schilf runter, sucht was und sie hebt ein breites Stück Holzrinde auf, nimmt Josef bei der Hand und tritt nah mit ihm ans Ufer. Dann wirft sie die Rinde auf die glatte Oberfläche des Weihers. Das Wasser bewegt sich und die sich spiegelnden Sterne und der Mond tanzen. Sie wippen und sie springen nah an die Wasserkreise, später schaukeln sie nur mehr sanft. Sie tanzen. Der Josef lacht laut und gerade als die Sterne wieder Ruhe finden, da tut's einen noch viel größeren Platscher. Die Sterne geraten wieder ins Springen und Tanzen und die Leni planscht pudelnackert durch den Weiher. Kim Josef, tanz mal mit Erna.
Eine schöne Szene. Hat man dem Josef von Fraunhofer da doch auch ein bisschen erfreut gegönnt. Jetzt sind es bayerische Dialoge, die in Ihrem Buch vorkommen über einen bayerischen Weltforscher, einen weltberühmten Forscher aus Bayern, der aber auch nicht in anderen Sprachen korrespondiert hat. Aber sind die Dialoge sind auf Bayerisch, weil man hat ja Bayerisch geredet. Er war Straubinger, er war in Benediktbeuern, hat eigentlich nur mit Bayern zu tun gehabt. Manchmal zitieren sie auch den seltsamen Dialekt vom König, der ja Pfälzer war.
Und so kunstbayerisch geredet hat. Ja, genau, Pfälzerlinie, die dazukommt. Ja, genau. Es sind über 4 Dialekte im Roman drin, weil es natürlich hochkompliziert ist. Der Josef Straubinger kommt nach München. Ich bin gebürtiger Partenkirchner und seit 2006 in München und auch mein Dialekt hat sich verändert. Draußen sagen wir machen, in München sagen wir machen. Dann haben wir einen Pater Ulrich Schiek, der ist Otto Beurener Schwab, war lange in Salzburg und später in München. Alles das habe ich versucht abzubilden und beim Josef schleift sich der Dialekt ein bisschen ab, weil er dann auch mit den hohen Herren im Kontakt ist. Gleichzeitig haben wir einen Vogt der Reiter, der noch drunter ist und wir haben auch einen Urpatenkirchner, einen Fahrer, der Dirnmichl. Und da war die Recherche so weit, ich war vor 2 Jahren auf dem Pfingstfestl und wie da der Vorsitzende vom Trachtenverein seine Rede gehalten hat, dachte ich mir, das ist so ein schönes als patenkirchnerisch. Das aller darf zu bratschen jetzt hat, das ist 1:1 in den Roman wieder eingeflossen. Und so haben wir mehrere Dialekte, die miteinander in Beziehung stehen, die sich auch verändern. Wie beim Josef, der mehr und mehr zu einem Hochdeutschen spricht.
Und schreibt.
Und schreibt, genau. Und gleichzeitig kann er nicht verleugnen, wo er herkommt. Und mein Ziel war es, ich wollte keinen Ganghofer und keinen Defrecker. Also ich wollte kein Kunstbayerisch, wie es der Herr Ganshofer damals gemacht hat und damit sehr erfolgreich war. Und kein so ein Rührstück wie beim Defrecker, wo man sagt, mei, wie schön war die gute alte Zeit, sondern ein echtes Bayerisch. Und deswegen haben wir uns zusammen mit meiner wunderbaren Lektorin Dietlin Pedanik entschieden, dass wir es in echt und in Grad schreiben. Aber wir haben für den Dialekt unkundigen Leser ja noch einen Plan B.
Und der?
Wir sind state of the art, ganz neu. Auf der ersten Vorschlagseite des Buches finden Sie einen QR-Code. Mhm. Und über diesen QR-Code kommen Sie zu einem kompletten Transkript aller bayerischen Dialoge. Und da kann man sich im Hochdeutsch sich daneben legen und nochmal nachlesen, wenn jetzt der ein oder andere Hagelburchene Dialekt oder Ausdruck vielleicht doch zu schwierig war.
Also kann man außerhalb von Bayern das Buch auch wunderbar lesen, mit technischen Hilfen, die Josef von Fraunhofer sicher gefallen hätten. Nach die 11 Uhr Nachrichten ratschen wir weiter über die Gesetze des Lichts und tauchen ein in diese unglaubliche Welt des Josef von Fraunhofer.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Ein bayerisches Genie, so kann man es wirklich sagen, war Josef von Fraunhofer. Und seine Lebensgeschichte ist eine Geschichte, die erzählt werden muss vom weisen Kind aus Straubing, der dann verschüttet worden ist, gerettet wurde, dann sozusagen unter der Patenschaft des Kurfürsten bzw. des ersten bayerischen Königs gestanden hat und dann zu einem genialen bayerischen Autodidakten, Pionier der Optik und Wissenschaftler von Weltrang geworden ist. Und das im Alter von 39 Jahren ist er gestorben, das in einer so kurzen Zeit. Und das ist so eine faszinierende Geschichte. Und die erzählt Andreas Martin Breu in seinem Roman Die Gesetze des Lichts, das erstaunliche Leben des Josef von Fraunhofer. Und es ist wirklich ein mitreißender historischer Wissenschaftsroman, über den wir heute ratschen. Josef von Fraunhofer ist so faszinierend und diesen Roman zu lesen, ist eine große Freude. Auch wie wir gerade vorhin gehört haben von Andreas Breu, es sind auch fiktive Figuren drin. Und jetzt habe ich gerade während der letzten Musik erfahren, mein Liebling ist der Heini. Und damit haben sie ihrem Großpapa ein Denkmal gesetzt. Man darf ja auch als Autor Figuren sich ausdenken, nur die historischen Personen, die sind natürlich fix. Aber so Menschen, denen der Fraunhofer begegnet ist, die sind eigentlich Partner einfach, die sie ihnen zur Seite gestellt haben, eben wie der Heini.
Richtig.
Und wie die Leni.
Also wir haben die historischen Figuren, Gauss, Utz, Schneider, der Zar, der König.
Der Reichenbach.
Aber im privaten Josef dachte ich mir, wenn der nach München kommt, was braucht der Bub am dringendsten? Einen Freund. Und dann trifft er in einer Lehrlingsschenke einen, der auch liest. Genauso wie er, und der ein Zurückhaltender ist, der auch was lernen möchte. Und da war es mir tatsächlich wichtig, meinem Opa, dem echten Heinrich Heini Gröninger, ein Denkmal zu setzen. Jahrgang 1911. Und meine Familiengeschichte, Gröninger-Seite, geht auch zurück zu den Oberpfälzer Häfner, waren die, also Keramik und sowas hergestellt haben.
Was der Heini alles.
Was der Heini auch macht. Und der wird jetzt der beste Freund vom Josef. Und dann durch die Probleme dieser Zeit, die Lehrlinge auch hatten, geht er nach Österreich zu die Tirolerischen rüber, kommt wieder, und er trifft Josef an unterschiedliche Stellen in Benediktbeuern und später wieder in München, und er ist immer an seiner Seite. Und es ist einer, der ihm immer gut zuredet, der ihm Mut macht. Der Heini ist einer, der ein bisschen selbstbewusster ist, gerade in der Jugend, als der Josef, der ein bisschen älter ist. Und ich selber habe meine Großeltern und beide Opas sehr, sehr gern gehabt, und der war auch für mich Mentor. Wir haben eine Zeit lang im eigenen Haus eine WG gehabt, mir oben.
Der Opa und ich,
weil da war oben noch ein Zimmer frei in seiner Wohnung, und dann Silvester waren wir die einzigen zwei, die um Mitternacht noch wach waren und noch angestoßen haben.
Sterndl geschaut haben.
Feuerwerk und Sterndl. Und drum war es mir ganz wichtig, dem ein Denkmal zu setzen, und dieser Heini ist auch eine von meinen Lieblingsfiguren da drinnen, weil der kümmert sich um einen Josef. Die schauen dann gemeinsam in die Bergnaus zwischen Glaswand und Benediktenwand, und er erklärt ihm alles und sagt, schau, jetzt ist was geworden aus dir, und wir haben uns gar keine Gedanken um dich machen müssen. Und leider steht dann der Heini Gröninger aber auch am Grab vom Josef.
Und die Schwester, die hat es wirklich gegeben. Er hat ja ein paar Geschwister gehabt, und es war schon grausam damals. Die Eltern sind früh gestorben, wahrscheinlich eben auch an der Optikerkrankheit. Man hat ja immer mit Staub zu tun gehabt. Man hat mit Bleioxid, glaube ich, dass ich nichts falsch sage, wenn man schon über wissenschaftliches Reden zu tun gehabt. Das hat natürlich die Gesundheit kaputt gehabt. Macht Mundschutz hat es damals natürlich nicht gegeben. Die Eltern sind früh gestorben, und dann haben die Kinder einen Vormund gekriegt, haben wir schon am Anfang drüber geredet, und sind einfach, das Erbe ist verteilt worden und jeder ist woanders hinkommen. Das war schon grausam. Und die eine Schwester, die nach München gekommen ist, hat ihm dann wirklich den Haushalt geführt später, als er berühmt war?
Das ist historisch, die ist ledig geblieben, und sobald es möglich war, hat der Josef gesagt, du musst nicht mehr arbeiten, lass uns zusammen wohnen. Beide historisch ledig, beide allein und beide krank. Und neben dieser Optiker Krankheit weiß man wissenschaftlich wohl auch, dass es die Tuberkulose war, die eine entscheidende Rolle gespielt hat, an der vielleicht beide Eltern gestorben sind, an der mit ziemlicher Sicherheit auch die Schwester vorm Josef noch gestorben ist und an der sicherlich er gestorben ist. Und das Problem war, die hat sich jetzt um den berühmten Bruder aufopferungsvoll gekümmert, hat Arzttermine für den Bruder ausgemacht. Der ist unter anderem vom Leibarzt des Königs behandelt worden, vom Herrn von Ringseis. Und um sich selber hat sie sich zu wenig gekümmert und hat für sich keinen Arzttermin ausgemacht. Und deswegen stirbt sie in einer dramatischen Szene vor ihm, während sie aber schon auch wieder Heini, das ist so ein Dreieck, sich vorher um ihn kümmert hat und gesagt hat, jetzt wird's besser. Unsere harten Zeiten haben wir immer hinter uns. Und sie war sicherlich ein Mama-Ersatz für ihn und gleichzeitig die Person, die ihm im Leben am nächsten stand. Und meine fiktive Figur, die Leni, ist natürlich auch der Grund, warum er sagt, ich will nicht bei dir sein. Ich möchte auch, dass wir kein Kind haben, weil die Kanten auch krank werden. Ich könnte denen diese Tuberkulose mitgeben, und ich habe im Roman versucht, dafür ein Bild zu finden. Und das sind die Sterne, die in der Brust wachsen und die leider größer werden und die mehr werden. Und je größer sie werden, umso härter wird die Einschränkung im Leben, die Schwäche, das Fieber und die Tuberkulose. Die Schwester ist früh dran gestorben und dann mit 39 leider auch der Josef.
Gibt es eigentlich den Ausspruch oder diese drei Begriffe, die Josef von Fraunhofer in ihrem Roman zugeschrieben haben, wirklich? Zufriedenheit, Klugheit und Tugend?
Die habe ich ihm zugesprochen aus einer echten Kalendergeschichte, die wir damals früher gelesen haben, und er ist ein Leser. Und da geht es um die berühmten drei Wünsche. Der erste Wunsch, schön, wenn wir mal eine Bratwurst hätten. Ups, ein Wunsch vertan. Und dann sagt die Frau, du Depp, die soll an der Nase hängen, das tut sie. Und beim dritten Wunsch müssen sie sie wieder wegwünschen, und so sind sie vertan. Und die Lehre dieser Kalendergeschichte ist, man soll sich drei Dinge im Leben wünschen, nämlich Klugheit, dass man weiß, was wünschenswert ist, Tugend um zu wissen, was wertvoll ist und Zufriedenheit, dass vielleicht auch eine Bratwurst wichtig sein könnte. Und ich habe dann die Kalendergeschichte, es sind viele literarische Bezüge oder auch viele Geschichten in der Geschichte drin, auf den Josef wiederum rückbezogen. Das ist als mein Teil, aber ich dachte mir, das wäre ein Konzept. Das sind auch die Wörter, die er wiederholt, während er verschüttet ist. Und die er auch auf seinem Totenbett dann nochmal ausspricht, die für ihn das Motto sein sollten und die dann auch Kapitelüberschriften im dritten Teil geworden sind.
Sie haben am Anfang erzählt, die Szene, wo der Bub verschüttet worden ist, das war ein Münchenmordspektakel, wo der frisch gekürte König auch gekommen ist. Da gibt es auch ein Relief. Wo ist denn das in München, dass man sich das mal anschauen kann?
Sie können heute noch vorbeilaufen, wenn Sie vom Marienplatz kommen, dann gehen Sie zum Donisel dran vorbei und dann geht es links hinein beim Stiftl. Und da ist ein Innenhof, wo man jetzt noch ein Bier auf den Josef trinken kann. Und da ist mittlerweile an der Wand dieses Relief angebracht, nimmer am echten Tiereckgässchen. Und wie die Zeiten heute so spielen, es ist im Roman beschrieben und Sie können es sich anschauen. Groß auf diesem Relief ist in der Mitte der Kurfürst, der sich um alle kümmert. Und man muss lange, lange suchen und rechts sieht man so ganz kleinen Buben, der rausgezogen wird und das ist der Josef Fraunhofer. Aber da kann man eben auf die Spuren gehen und wenn man schon da ist, kann man einen Sprung weiter zur Salvatorkirche gehen, wo der Refraktor stand und dann nehmen wir es entweder die Trambahn oder spazieren es weiter auf den alten Südfriedhof und besuchen es den Josef an seinem zweiten Grabmal, weil das erste historische leider im Zweiten Weltkrieg kaputt gegangen ist.
Der alte Südfriedhof in München, für die, die nicht regelmäßig in München sind, ist immer einen Besuch wert. Da sind wirklich alle bayerischen Wissenschaftler und Künstler, das ist beeindruckend, da durchzumarschieren. Ich glaube, der Kobell liegt auch da. Also das ist immer ein Spaziergang wert und ist wirklich ein Ort der Ruhe, des Friedens und der Historie, der bayerischen Geschichte.
Ich war oft da, ich habe auch ganz ehrlich mit dem Josef geredet. Ich habe gesagt, entschuldige, dass du jetzt halt meine Romanfigur bist, da ist sicherlich ein bisschen was anders, aber danke dir recht schön für das alles, was du mir Gutes im Leben getan hast. Und ich möchte zumindest was tun, dass du nicht vergessen wirst. Das Schlimme ist, neben Fraunhofer liegt der Georg von Reichenbach, der 2 Wochen vor ihm gestorben ist, auch an einer Verletzung. Man hat zum Fraunhofer nicht gesagt, dass der Freund und Mentor Reichenbach tot ist. Und der Utzschneider liegt jetzt direkt daneben. Also die Straßennamen, die Herren, die damals zusammengearbeitet haben, haben jetzt halt auch im Grabe zueinander gefunden. Und der Utzschneider, der die Beerdigung auch koordiniert hat, hat sich darum gekümmert, dass sich die Porträts anschauen, Reichenbach und Fraunhofer, dass sie auch im Tode noch kommunizieren und weiter forschen können.
Ja, das ist jetzt wirklich ein Grund, nochmal auf dem alten südlichen Friedhof in München zu gehen und sich die anzuschauen. Die Wissenschaft war ja damals noch nicht auf dem hohen Stand und es hat sich in dieser kurzen Zeit so, so viel getan bei den Wissenschaftlern, von denen Sie gerade erzählen. Und in der Geschichte hat sich viel getan. Sie beschreiben, wie Napoleon nach München kommt beim Isartor. Gerade eben reden wir über die Szene des Verschüttetwerden. Da ist der Kurfürst noch Kurfürst, kurz darauf wird er König. Auch die Szene wird beschrieben. Der Fraunhofer bekommt dann Karolinenthaler. Die Karoline ist ja die erste bayerische Königin. Also es tut sich unglaublich viel innerhalb von 10, 20 Jahren.
Ja, und ich habe versucht, mit so kleine Zwischenkapitel oder kleine Überblicksteile auch das Hintergrundbild, das Gemälde auszumalen dieser Zeit. Ein historischer Roman lebt immer von der Zeitgeschichte. Ich habe eine ganz kurze Stelle, die man vielleicht an der Stelle vorlesen könnte, ist noch aus dem ersten Teil und da geht's drum: So lebte Josef dahin und ein Jahrhundert endete. Ein Ungeliebter, den Salvator verschmähender Kurfürst starb und ein Neuer kam aus Ansbach herunter, brachte strenge Zensur auf alles Politische und viel Veränderung mit. Bayern blieb nicht ganz so Bayern, wie es dem Meister Weichselberger gefiel. Die Prälaten verloren endgültig an der Macht und eine andere Kraft fiel über die Länder her. Die Franzosen kamen und nahmen im Juni 1801 mit 4000 Mann die Stadt München ein. Den Münchnern war es einerlei. Schlimmer als die schon im Land stehenden und verbündeten Österreicher konnte es nicht werden. Trotz des Suffs und der Einquartierung war man den Franzosen nicht feindlicher gesinnt. Man hatte schließlich auch gar keine andere Wahl.
Eine unglaubliche Zeit und dazwischen wird Glas geschliffen und werden die Sterne angeschaut. Hat man damals schon ein Mikroskop gehabt? Nein.
Doch, auch die wurden auch schon hergestellt, auch Vergrößerungen in diese Richtung und Stoffuntersuchungen hat man schon gemacht, freilich. Ja. Und wie gesagt, die Franzosen sind die Ersten, die sich dafür interessieren, ums Land neu zu vermessen. Mhm. Wenn die Franzosen weg sind, der Zar, und da ist tatsächlich eine historische Lücke. Wir vermuten, wir wissen aber nicht genau, ob der Zar Alexander persönlich in Benediktbeuern draußen war. Im Roman taucht er dann natürlich auf und ist draußen einer der prominenten Besucher, neben dem Herrn von Montgelas und dem König. Und der Zar persönlich bestellt dann in Benediktbeuern den Refraktor, weil er sagt, der Krieg ist jetzt vorbei, jetzt widmen wir uns der Wissenschaft.
Benedikt Beuren ist als Kloster bekannt, war jetzt auch in den letzten Jahren, bevor in Freising wieder das Diözesanmuseum errichtet werden konnte, das Provisorium für das Diözesanmuseum. Und da war lange ein beeindruckendes Kloster, aber dass das eine der wichtigste bayerische Glashütte war für die Wissenschaft eben von Fraunhofer, das ist, glaube ich, auch nicht so bekannt gewesen. Oder war es Ihnen vorher bekannt, vor Ihrer Recherche?
Überhaupt nicht. Und die Zeit in Benedikt Beuern bei der Recherche war sicherlich auch die schönste. Ich war 4-mal im Kloster und mehrere Nächte als Gast der Salesianer, und das ist ja eine Jugendherberge auch draußen, um zu jeder Tages- und Nachtzeit draußen zu recherchieren. Also ich war wirklich in der Nacht am Weiher, habe in die Sterne geschaut, durch den Kurfürstensaal, durch den Arkadentrakt und in die Glashütte hinein. Und der Pater Menz persönlich hat nach 10 Stunden am Schreibtisch gesagt, jetzt ist er Ruhe, und hat mir ein Feierabendbier hingestellt.
Mei.
Jetzt hören Sie mal auf für heute. Ich bin wirklich in der Früh zur Frühmesse mit die Pater gegangen um Simme und danach an den Schreibtisch oder eben auf Wanderungen rund ums Kloster. Und da waren viele Gebäude. Da war Platz, da war der Void, den man für die Pottasche braucht hat. Und es gab junge Burm, die eine basale Schulbildung noch von den Benediktiner gehabt haben und die man jetzt als Schürbuben, als Hilfsrechner, als Gürtler, als Dreher verwenden konnte. Also auch Arbeitskraft, die man gehabt hat. Und mittlerweile ist es ja ein Don Bosco-Kloster. Und es gibt übrigens auch interessante Parallelen zwischen Josef und Don Bosco.
In Ihrem Buch.
Auch ein benachteiligter Bub, der dann zu einem Heiligen geworden ist. Und dieses Klosteranlage ist bis heute hochinteressant. Es steht gerade eine neue Ausstellung in der Glashütte, die dann im Herbst zu besuchen ist. Da kann man Josef wirklich am nächsten kommen. Ich habe jetzt am Sonntag in einem Fraunhofer-Institut in Benedikt Beuern draußen lesen dürfen, und da gehört er hin. Da hat er eher seine besten 12 Jahre sicherlich verlebt, als er draußen fernab auch von vielen wirtschaftlichen Zwängen forschen und arbeiten konnte. Dort hat er die Leni gehabt. In der Recherche war das die Zeit, wo er ganz, ganz viel für diesen Roman auch entstanden ist.
Aber dann konnten Sie es ein bisschen nachvollziehen, auch wenn Sie jetzt nicht diese wissenschaftlichen Momente gehabt haben wie Josef von Fraunhofer, aber wie er da einfach in der Abgeschiedenheit in Benedikt Beuern konzentriert wissenschaftlich arbeiten konnte.
Ja, und wir das haben wir ja historisch belegt, auch ein guter Arbeitgeber war. Mhm. Also wir haben gerade über die Kriege gesprochen, auch versucht, seine Arbeiter nicht nach Russland schicken zu lassen, die zu retten, zu schützen, während die anderen bayerischen Buben 10.000-fach dann im Russlandfeldzug unter Napoleon gestorben sind. Er hat sich um sie gekümmert und er hat sie übrigens mit Licht auch unterhalten, weil er im Salettl oben Schauvorführungen gemacht hat mit seiner Kamera Obscura und seiner Laterna Magna. Und er hat gezeigt, was das Licht halt auch kann. Das kann auch Entertainment und Show sein. Und dann standen auch die Arbeiter mit dieser Drehlaterne auf einmal mitten in einem Sternenhimmel und es wurden Scheiben durchgezogen, dass man bei einer Bauernhochzeit zuschauen kann. Und es war eine Form von Kino. Man sieht diese Instrumente übrigens alle in der Optikabteilung im Deutschen Museum. Das war auch mein Ort der Recherche. Und dachte man, auch diese Seite hat es. Das Licht hat einen wissenschaftlichen Zweck, kann aber auch wunderbar zur Unterhaltung dienen. Und deswegen war er an dieser Stelle sicherlich ein guter Arbeitgeber, der sich vollumfänglich um seine Mitarbeiter da gekümmert hat.
Aber er war damals eigentlich selbstständig. Der war nicht von den Akademien oder von der Universität unterstützt. Das kam dann erst später durch die Ehren- und Doktorwürde.
Genau, also er wird mit der Zeit zum Institutsleiter. Es wird dann später nur noch das Utzschneider- und Fraunhofer-Institut. Vorher hat er Vorgesetzte. Und bei der Akademie ist ein holpriger Weg. Da wird er außerordentliches, nur korrespondierendes Mitglied, bis er zu einem vollwertigen Mitglied wird. Und ab dieser Zeit darf er dann auch Vorlesungen in München halten. Übrigens für Bürger, nicht für die Wissenschaftler, sondern für jeden Interessierten. So VHS-artig können wir uns das vorstellen. Eine Unterstützung hat er von dieser Seite nicht bekommen. Eher ein Gegenwind. Leider endet seine Benedikt Beuerner Zeit 1819, weil verkauft wird und er in die Brienner Straße nach München zurückkehrt. Danach muss er pendeln, ist aber wieder bis zu seinem Tode Münchner und lebt so ein bisschen in beiden Welten, in der Akademie in München, im Austausch mit den Herren der Wissenschaft und in den nach Möglichkeit draußen, wenn eine neue Schmelze ist oder wenn er sich ums Glas in Benedikt Beuern kümmern muss. Dann fährt er raus mit der Kutschen, zurück mit dem Floß, und das ist ja dann leider auch fatal, wenn es um sein Ende geht.
Aber das ist so eine unglaubliche und erstaunliche Geschichte, wirklich fast vom Analphabet. Wenn seine Eltern länger gelebt hätten, hätte er ganz andere Ausbildung gehabt. Wie dieser Josef Fraunhofer, später Josef von Fraunhofer, seinen Weg gegangen ist gegen alle Widerstände. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Und über Ihre Recherche und wie das Buch überhaupt angeordnet ist. Andreas Breu bei mir zu Gast. Jetzt sind Sie der Figur Josef von Fraunhofer mit Ihrer Recherche immer näher gekommen. Und dann hat man ganz viel Material nachdem ich noch nie ein Buch geschrieben hat, wie bündelt man dann? Wenn wir schon beim Licht bleiben und beim Prisma, um Licht zu bündeln, wie bündelt man dann all das, um zu sagen, so mache ich meinen Roman? Sie haben ja eine genaue Struktur. Können Sie jetzt gleich besser erzählen, wie die Kapitel überhaupt angeordnet sind? Es geht um Licht, es geht um Bayern. Erzählen Sie.
Es sind in drei Teile, also ich habe es versucht zu bündeln und es hat auf der einen Seite eine chronologische Struktur. Das erste Buch beschreibt seine Jugend, bis er ins Institut eintritt. Das zweite Buch beschreibt die Zeit in Benediktbeuern. Und das dritte Buch, nach Sternen und Licht, als Schatten überschrieben, beschreibt dann die letzten Münchner Jahre bis zum Tod. Jetzt war es mir aber wichtig, eben aus dieser historischen Zeit auch ein bisschen auszubrechen. Und deswegen gibt es einen Prolog und einen Epilog und immer wieder überzeitliche Kapitel, wo der Roman auch in 100 Jahre später und in die Jetztzeit springt, zur Gründung der Fraunhofer Gesellschaft, zu jemand, der sich auf die Spuren von Fraunhofer macht, aber auch zu einem Franz Kafka, der 100 Jahre später nach Fraunhofer immer noch an der Tuberkulose stirbt. Und das war mir ganz wichtig, um zu zeigen, erstens, wie lange diese Krankheit die Welt immer noch negativ beschäftigt hat, aber auch wie seine Nachwirkung ist, dass eben bis heute Fraunhofers Technik noch genauso verwendet wird, wenn wir in die Sterne schauen oder wenn wir eine Spektroskopie machen. Und somit soll es nicht nur eine Geschichtserzählung sein, sondern ein bisschen mehrer und immer wieder Schlaglichter zu setzen zu anderen Persönlichkeiten zur Jetztzeit. Also der aufmerksame Leser findet Anspielungen bis zu Umberto Eco, Helmut Dietl, Charles Dickens und anderen Schriftstellern, die auftauchen.
Aber war es jetzt schwierig, so ein Gerüst zu finden?
Na, das hat sich sehr, sehr schnell ergeben und es hat mir beim Schreiben Hilfe, wie ein Konstrukt, wie ein Korsett gegeben, zu sagen, ich zeichne dieses Leben nach und dementsprechend war dann die Quellenrecherche eine gute. Erst die Jugend zu machen, sich dann mit dem wissenschaftlichen Teil in Benediktbeuern zu beschäftigen und dann das Umfeld des Todes zu finden. Und fast so ein bisschen parallel ist mir immer wieder aufgetaucht, wo er heute überall noch auftaucht und welche Nachwirkung er hat. Und das ist dann verstreut über die unterschiedlichen Teile drin gekommen. Plus so ein bisschen die Liebhaberei, wenn man ein großer Leser ist oder wenn man sich mit viel aus der Zeit beschäftigt, was man nur unterbringen wollte. Es werden anzitiert, das vorletzte Lied aus der Winterreise von Schubert, die Nebensonnen. Warum? Weil ein Jahr davor beide sterben, der Textdichter und auch Schubert, die Vertonung nicht mehr mitbekommen haben. Und weil diese Sonnen im Dunkeln wird mir wohler sein, leider auch zu den letzten Jahren vom Josef dann ganz gut passt. Na, das war in der Struktur hat sich die sehr schnell gefunden. Und dann eher zu schauen, dass die Gewichtung stimmt, dass man nicht zu lange in der Jugend bleibt, dass es gerade ist. Und ich bin kein übermäßiger Freund des 2000-Seiten-Werks. Es sind jetzt satte 300 Seiten, wo ich denke, verdichtet alles drin ist, was man über ihn wissen muss.
Aber man ist, habe ich ja schon eingangs gesagt, richtig in diese Welt eingetaucht. Jetzt sind Sie natürlich auch in der wissenschaftlichen Welt und in die wissenschaftliche Welt eingetaucht. Es liest sich auch so, dass man drüber nachdenkt und denkt, ah, so funktioniert das. Sie haben gerade erzählt, mit Physikern und Astrophysikern haben Sie gesprochen. Es muss ja alles stimmen, was in diesem Roman steht, auch wenn es keine wissenschaftliche Abhandlung ist. Wie funktionieren jetzt die Fraunhofer-Lilien? Können Sie es uns einfach erklären?
Ja, wunderbar. Ich habe es aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen kann. Faktisch ist, wenn man das Licht der Sonne beispielsweise durch ein Prisma setzt, dann entsteht dieser schöne, wunderschöne Strahl, der auch vorne auf dem Cover drauf ist.
So Regenbogenfarben.
Genau, den Regenbogen von einem Tizianrot bis ins dunkle Blau wieder sehen. Und wenn man genau drauf schaut, dann sieht man an unterschiedlichen Stellen viele dickere oder dünnere Linien. Und das sind die Linien, die er entdeckt hat, die er beschrieben hat, die begrenzt sind oder frei sind und die immer da entstehen, wenn Licht absorbiert wird. Und er selber hat sie untersucht und aus dieser Absorption wiederum konnte man später herausfinden, wie weit ist ein Gestirn weg, wie schnell bewegt sich's und aus welchem Material ist es. Denn je nachdem, welche chemische Zusammensetzung es hat, dementsprechend wird auch Licht absorbiert. Und das kann man jetzt aber nicht nur bei Sternen bei der Sonne machen, das kann man bei allem machen. Mittlerweile wäre es sogar interessant, dass man mal die Erde spektroskopieren könnte, denn mit dem James Hubble Teleskop oder anderem ist das jetzt möglich. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Erde sich verändert hat, was Erwärmung angeht, was die Zusammensetzung angeht. Und damit ist eine wahnsinnige Erkenntnis, man nutzt es bei Antiquitäten, wenn man Holz spektroskopiert und schaut, wie alt ist es. Man schaut auf der Suche nach unterschiedlichen Stoffen danach. Bei der Mülltrennung wird es angewendet, um die richtigen Stoffe rauszufiltern für Recycling. Und eben benutzt man es immer noch, um sich anzuschauen, aus welchem Material und welcher Geschwindigkeit ist dieser Planet im Weltall. Alles das ist Grundlage eben der Spektrallinien, die in seinem Spektrum gefunden ist. Das war jetzt ein Versuch zumindest. Aber dass Sie es richtig verstehen, lesen Sie es nach. Es ist auf ein paar Seiten möglichst hoffentlich verständlich im Roman beschrieben worden.
Und sonst kann man beim Fraunhofer-Institut nochmal auf der Website schauen. Aber was so faszinierend ist, ich sehe ja auch dieses Prisma, das auf dem Titelbild ist. Und ich habe mich jetzt mit Ihrem Buch damit beschäftigt, diese Linien zu sehen. Und er hat es ja damals, glaube ich, mit bloßem Auge gesehen zum ersten Mal, wenn das so stimmt, wenn das so verbrieft ist. Aber dann zu erkennen, was der Zusammenhang ist, das ist wirklich wie ein Geistesblitz eigentlich. Das nachvollziehen zu können, vor über 200 Jahren wohlgemerkt. Heutzutage könnte man das ganz anders analysieren.
Jawohl, und das ist der Heureka-Moment. Also die Legende besagt, er saß im Kurfürstensaal und es gibt auch heute noch Fotos, wenn sich das Licht seitlich durch die Fenster bricht, und das sind jetzt Gebrauchsglasfenster, dann bricht sich das Licht. Und dann sehen wir diesen kleinen Regenbogen auch an den Wänden und die wandern übrigens durch diesen Raum.
Kriegt gleich Gänsehaut.
Eine andere Legende sagt, er hat durch die Feder geschaut und durch die Brechung in der Feder, beim Kiel und hinten bei der Fahne hat er das Spektrum gesehen, auf seiner Haut, auf der es getanzt ist. Und dann kam die Idee, da ist eine Gleichmäßigkeit, da ist eine Gesetzmäßigkeit dahinter. Und durch diesen Zufallsfund konnte er später sich genau anschauen, wo sind die, wie verändern die sich, wie viele kann ich eigentlich finden und genau beschreiben. Und daraus wurde dann sein Hauptwerk der Optik.
Muss ich jetzt echt mal Luft holen. Das ist ja so unglaublich. Er war ein Genie.
Ja, ein bayerisches Genie. Ein Genie wider Willen vielleicht sogar, weil er eben nie die Idee gehabt hat, ich werde ein großer Wissenschaftler und werde mit den Fraunhofer-Linien berühmt. Übrigens, kurz nach seinem Tod hat man das noch gar nicht gemerkt, Ludwig I. hat eine Platte in Benediktbeuern einbringen lassen. Hier arbeitete Josef von Fraunhofer, der Erfinder des schlierenfreien Glases. Man dachte, das wäre die größte Leistung seines Lebens gewesen.
Wobei das schon jeder, der mal Fenster putzt hat oder sein Brünnglas sauber macht, weiß schon, wie schwierig es ist, ein Glas schlierenfrei zu kriegen. Kommt man damals wahrscheinlich noch gar nicht einschätzen, außer den Wissenschaftlern selbst, was Josef von Fraunhofer geleistet hat. Sie haben gerade angedeutet, Sie haben sich auch damit beschäftigt, wo Fraunhofer heute noch in der Wissenschaft ist. Und wir haben schon mehrfach erwähnt, dass das, was er erforscht hat, heute noch Gültigkeit hat. Und das ist bei vielen Wissenschaftlern gar nicht der Fall, weil sich die Wissenschaft ja immer überholt.
Das ist richtig. Also erstens, wenn man mit seinen Refraktoren anfangen, bis man schließlich digital in den Himmel geschaut hat, blieb seine Montierung und auch seine Technik federführend, also von 1820 bis in die 70er Jahre. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben andere auf das aufgebaut, was er in den Fraunhofer-Linien in der Spektroskopie gefunden hat. Später ein Herr Bunsen, später ein Herr Kirchhoff, es wird der Neptun gefunden. Also selbst die Findung von Planeten beruht auf seiner Grundlagenforschung. Und eben das gerade schon erwähnte, die Spektroskopie, die massenhaft täglich in den unterschiedlichsten Sparten der Optik und der Physik angewendet wird, ist alles Grundlage von ihm. Und das ist auch der Grund, warum nach dem Zweiten Weltkrieg sich ein paar gescheite Männer gesagt haben, wir möchten eine Gesellschaft für angewandte Forschung gründen. Und wir brauchen einen Namenspatron, der aus der Praxis heraus eine Theorie abgeleitet hat. Und das war die Geburtsstunde der Fraunhofer-Gesellschaft, die heute als größte Wissenschaftseinrichtung Europas in mehreren Ländern mit über 70 Instituten und 30.000 gescheiten Forschern immer noch weiter daran arbeiten. Und zwar nicht nur in der Optik, sondern darüber hinaus. Und ich war kürzlich wieder in einem Institut, die so kleine Pumpen machen, die das Insulin rechtzeitig uns implantiert geben, damit wir weniger Schmerz haben und es uns besser geht. Also die auf den unterschiedlichsten Ebenen ganz, ganz tolle Wissenschaft und Forschung leisten und die übrigens auch für den Roman ganz toll geholfen haben.
Angewandte Wissenschaft, das ist ja eigentlich, was man sich wünschen kann, dass man sagt, es gibt ein paar geniale Köpfe und die können das, was sie finden und erkennen, umsetzen und uns allen zugutekommen lassen.
Ja, das ist etwas sehr, sehr Menschenliebes und das ist das, was er hatte. Also er hat es für seine Arbeiter und für das, was er veröffentlicht hat, gemacht. Der Utzschneider war nicht so zufrieden, dass er alles publiziert hat, was er an Theorie gehabt hat. Er wollte die Wissenschaft befeuern. Für einen Unternehmer ist das eine ganz andere Geschichte. Der will seine Geheimnisse möglichst bei sich behalten und will die perfekten Instrumente zu hohen Preisen verkaufen. Und bei ihm ist es so, dass dieses Altruistische, dieses einen Beitrag zur Forschung und damit auch einen Beitrag zur Menschheit zu leisten, da war. Und es ist schön, dass das jetzt auch 2026 noch nachlebt und sicherlich auch der Grund, warum er dieses Jahr zum 200. Todestag zu Recht geehrt wird.
Da müssen wir uns wirklich vor ihm verbeugen und Sie haben ihn ja auch ein Denkmal in Romanform gesetzt. Aber diese angewandte Wissenschaft, das ist ja das, was Sie erzählt haben, was so kritisch beäugt worden ist, was so am Rande der Alchemie war. Und dann ist dieses Mordspektakel, wo die Standelfrauen am Viktualienmarkt einfach sagen, wir gehen jetzt da hin, da hat der ein riesen Fernrohr. Und diese Vorstellung, in den Himmel zu schauen, außer wenn man in der Kirche an die Decke schaut und sieht da irgendeinen Heiligen oder einen Himmelpapa zwischen den Wolken, dann wirklich in die Sterne zu schauen, die ja, ja nur was Verklärtes waren, das muss ja spektakulär gewesen sein. Und dass man das eben nicht in der Universität sieht, wo die Leute nicht reinkommen sind, sondern dass man das einfach so als Spektakel sieht, als Schau.
Ja, er selber saß im Barocksaal und da ist oben noch der Regenbogen mit der Göttin der Lüfte. Also man hatte alles übernatürliche Erklärungen dafür, aber nie die wissenschaftlichen. Er tatsächlich hat sich kurz vor seinem Tod noch mit einem neuen Himmel beschäftigt. Er hätte weiter geforscht in Bezug auf Regenbogen, auf Wolken und auf die Zusammensetzungen, auch allein Ozonschichten und dergleichen. Also alles, was man im Himmel untersuchen könnte. Er war noch lange nicht fertig und er konnte es aber immer erklären. Also er konnte es runterholen. Es muss nicht alles übernatürlich sein, sondern auch Wissenschaft kann göttlich sein, wenn man den richtigen Blick drauf hat.
Wir unterhalten uns gleich weiter, weil sein Ende war eigentlich auch so dramatisch wie seine Verschüttung. Also als Romanfigur würde man sagen, das ist ein bisschen zu viel für ein Leben, aber das ist das Leben des Josef von Fraunhofer, dem Sie wirklich da ein ganz besonderes Denkmal gesetzt haben. Josef von Fraunhofer hat ja wirklich ein erstaunliches Leben geführt, ein viel zu kurzes Leben. Und es waren eigentlich 20 Jahre Hochkonjunktur in seinem Leben als Wissenschaftler. Wie würden Sie ihn denn bezeichnen? Weil König Ludwig hat ihn schon was als Erfinder des schlierenfreien Glases. Er wird oft als Physiker genannt. Er wird auch als Astronom genannt. Wie könnte man ihn eigentlich wirklich bezeichnen, als Universalgelehrten?
Er war ein Optiker, das ist sicherlich in erster Hand. Er war weniger der Unternehmer, zu dem er gerne gemacht wird. Warum? Weil das waren eher die Zwänge im Institut. Also er musste verkaufen für den Utzschneider. Er selber hätte gerne lieber viel mehr geforscht. Mhm. Damit wäre er Optiker und optischer Wissenschaftler dann geworden. Er war ein Aufsteiger. Das ist eigentlich das, was ich ihm immer am nächsten bringe. Jemand, der aus den schlechtesten Voraussetzungen da gelandet ist, wo er ist. Und das ist sicherlich auch der Grund dafür. Einer, der es wollte, der nach oben ging. Und der Professor, der Doktor, auch das von, sind dann Ehrungen, die von außen kommen. Aber er selber hat sich sicherlich auch als, er hat immer unterschrieben die Briefe mit Optikus und später dann ganz stolz auch mit Mitglied der Bayerischen Akademie.
Alle Briefe sind jetzt, haben Sie im Deutschen Museum oder im Bayerischen Staatsarchiv gefunden?
Sind ediert, man kann sie sich sogar kaufen. Sie sind verlegt worden von einem ganz begeisterten, es war eine Doktorarbeit auch eines Optikers, der sie herausgegeben hat. Und ich selber war in unterschiedlichsten Archiven dann in der Recherche zum Roman tätig, aber auch der Begeisterte zu Hause kann sie sich nach Hause holen.
Briefe von Josef von Fraunhofer. Und da hat er korrespondiert mit Wissenschaftlern, aber auch mit seiner Familie und auch mit seinen Kollegen wie Reichenbach und Utzschneider. Wie hat es damals geheißen mit den Depeschen, mit den ganz schnellen
Die Stafettenpost. Es gab die fahrende und die reitende Post und es war die einzige Möglichkeit. Bei den wirklich wichtigen Sachen, dann hat er dann private Boten hin und her geschickt.
Das so, wie hat die Kurznachrichten nur.
Genau, nur eben durch seinen Fahrer Dürrenmichel, der dann auf der Sicher war und ein Vertrauenswürdiger war. Und es ist wahnsinnig viel Beschwerdepost und Post auch zwischen Benediktbeuern und München hin und her gewandert. Und Kunden, die entweder gefälschte Fraunhofer gekauft haben, die es damals auch schon gab, die auch übrigens markenrechtlich dann schon mit
ändert sich nichts im Leben.
PH Fraunhofer oder Fraundorfer sowas gekauft haben oder die seine Instrumente nicht richtig benutzt haben und er musste nacherklären. Wie gesagt, bei ihnen drin ist warm, draußen ist kalt, gehen sie lieber raus. So können sie es rein. Natürlich ist da Staub drauf auf dem Objektiv. Also eine wahnsinnige Korrespondenz, die ständig stattgefunden hat, um den Leuten auch zu helfen, um an den Verruf zu geraten. Ich habe keine Linien gefunden, ich konnte es nicht nachvollziehen, weil sie falsch gemessen oder falsch geschaut haben.
Die Korrespondenzen waren eben teilweise wissenschaftlich. Beschwerdebriefe hat J. Fraunhofer, hat das von, wie Sie sagen, nie benutzt. So freundlich und so freundlich und so bescheiden. Wie war er denn als Mensch? Sie sind ja ihm sehr nahe gekommen. Oder haben Sie sich jetzt selber dem Menschen so zurechtgeschrieben, wie Sie ihn gern gesehen hätten?
Das ist natürlich schwierig bei dieser langen Beschäftigung. Und wenn man ihn vorher schon verkörpert hat, ist sicherlich auch von einem selber was hineingeflossen ist, weil da diese Leerstelle ist. Er wird sehr hart in einer Biografie über seinen Vorgesetzten Guinan als Autist bezeichnet. Und so sehe ich ihn überhaupt nicht. Er war ein genauer, sicherlich auch ein pedantischer Wissenschaftler und auch Lehrherr. der mit dem Hammer die fehlerhaften Sachen kaputt macht, der auf der anderen Seite aber seine Arbeiter mit der Laterna Magica im Salettl unterhält.
Aber es geht um Präzision bei seiner Arbeit.
Und um Perfektion. Ja. Ja, also es muss wirklich perfekt sein. Er war ein sehr zurückhaltender, ein schüchterner Mensch. Er war immer noch dieser Straubinger Bur, der gerettet worden ist und der auf einmal jetzt in Kreisen war, die er sich nicht vorstellen konnte. Und wir haben in genügend Briefen, auch wie Gauss sich über ihn äußert, er ist immer dann aufgeblüht, wenn er über seine Themen reden konnte, wo er sicher war, wenn er über seine Gerätschaften oder über seine wissenschaftliche Forschung sprechen konnte. Was für einen Schauspieler ganz interessant ist, wenn man so einen zurückhaltenden, schüchternen Charakter, ich habe gesagt, fast einen Tschechow-Charakter darstellen darf. Er war ein, ich finde, ein sympathischer und er war ein guter. Ich habe jetzt oft in Interviews auch gesagt, gerade beschäftigen wir uns mit so vielen Männern, die das ganze Weltgeschehen sehr zum Negativen beeinflussen. Der Josef ist wirklich mal einer auf der richtigen Seite, der für die richtige Sache brannte und das auch durchgezogen hat, der weniger auf sich und auf seinen Vorteil geschaut hat, sondern in der Sache voranzukommen. Einer, der auf der richtigen Seite des Lichtes tatsächlich steht. Und das macht ihn für mich sehr sympathisch.
Weil er auch beide Seiten des Lebens kannte.
Das ist richtig.
Und er hat sich selbst erfunden. Also es hat er nicht nur die Fraunhofer Linien erfunden, sondern sich selbst als Wissenschaftler, weil er nicht aufgegeben hat. Und das ist eigentlich was das Berührende unter allem anderen, was man liest in Ihrem Buch, auch so berührend ist. Wenn jemand wirklich so viel Steine in den Weg gelegt bekommt und trotzdem ein brillanter Wissenschaftler wird aus Talent und aus Interesse und aus Leidenschaft schon berührend. Aber auch sein trauriges Ende. Und selbst beim Buch, ich habe ja gewusst, jetzt geht's dahin. Aber ich habe mir immer nur gewünscht, dass er die Kurve kriegt.
Ich mir auch, vor allem, weil es vorher wieder bergauf gegangen ist. Er war immer ein kranker Mensch, die Tuberkulose hat ausgeschlagen, es gab Höhen, Tiefen, er hat sich nie geschont. Er hat keine Kuren gemacht, er hat keine Pausen gemacht, er hat jeden Katar weitergearbeitet. Als es ihm mal besser ging, war er wieder in Benediktbeuern und ist auf eine historisch belegte Bergtour gegangen, zusammen mit einem Pater und einem Lehrer, mit zwei Freunden. Und die Benediktenwand von Benediktbeuern ist feine Hausnummer. Ich habe die Tour nachvollzogen, wir sind aber ein Stückchen mit dem Auto hinaufgefahren. Und sind trotzdem nur gute 2 Stunden dann zum Gipfel. Er selber ist runter in Richtung Jachenau, das sind über 20 Kilometer, und ist des Abends dort angekommen und in Vorderriss aufs Floß. Und das Wetter war denkbar schlecht, es war nass und es hat gescheit geringt. Ich habe auch diese Floßfahrt nachvollzogen und da war schlechtes Wetter. Alle waren sie sauer, nur ich war froh, dass ich genau die Originalfloßfahrt so nachvollziehen durfte. Dann kam er in München an und hat sich zu der ganzen Tuberkulose und zur Schwächung auch noch eine Lungenentzündung eingefangen. Die hat ihn ans Bett gefesselt. Er dachte für vielleicht 1-2 Wochen. Es wurden dann 4 bis 5 Monate, bis er sich von der Lungenentzündung erholt hat. Dann allerdings war der Körper so geschwächt, dass er sich gegen die Tuberkulose nicht mehr wehren konnte. Und jetzt eben vor 2 Tagen hat sich's gejährt. Am 7. Juni 1826 ist er im Kreise seiner Lieben an der Tuberkulose verstorben. Ich habe im Roman vorher noch eine kurze Stelle, wo 2 ihm gut zureden. Und da haben wir jetzt nochmal vollen Dialekt, weil sein Patenkirchener Pfarrer Dirnmichl sagt ihm: "Mei, Herr Fraunhofer, wann fahren wir wieder raus ins Kloster, hä? Mei, hat ihr einen Klang nach dem Benediktbeirner Bier und nach der Küche von der Leni und am heißen Ofen, am März dem Drama Nosen und sie tragen eher eine Laterndl im Salettl. Machen wir das, hä? Schon, gell?" Und die Leni, seine Freundin, sagt: "Josef, ich brauch dich selber wie's Leben. Du hast alle vom Licht geredet, von die Sterndl, und du bist doch selber einer. Ich spür's fest in mir drinnen, da ist ein Stern und kein Beser und kein Verkehrter. Da ist dein Stern. Bleib da bei mir." Und leider konnte er nicht bleiben und ist 39-jährig viel zu früh an dieser verfluchten Tuberkulose verstorben.
Und hat im Liegen noch korrespondiert bis zu seinem Ende.
Ja, das ist das Erschütternde in der Originalrecherche. Da haben wir seine Briefe und er schreibt: "Es geht mir bald besser, ich werde bald wieder." Und einen Monat später schreibt er immer noch, dass er liegt. Und der nächste Brief ist dann schon von der Hand vom Herrn Pauli, von seinem Assistenten, weil er selber nicht mehr schreiben konnte. Und so können wir über Umwegen aus den Quellen sehen, wie lang diese Krankheit war. Einmal wurde noch versucht, auch historisch belegt, dass er mit der Kutsche nochmal nach Nymphenburg rausfährt, sich nochmal die Amalienburg im Schlosspark Nymphenburg in München anschaut. Kann. Die Reise musste abgebrochen werden, weil er in Neuhausen schon durch das Geruckel in der Kutsche zu sehr geschädigt gewesen wäre. Und er hat sich leider nicht mehr erholt, hat die letzten 5 Monate im Liegen, aber übrigens immer noch forschend. Er hat immer noch überlegt, er wollte immer noch publizierend verbracht, bis er dann 1826 verstorben ist.
Was für ein kurzes und was für ein erstaunliches Leben des Josef von Fraunhofer. Ich war richtig erschöpft, als ich das Buch zur Seite gelegt hatte, weil das so intensiv war. Nein, und auch der Tod von ihm, wo ich dachte, jetzt ist er noch auf dem Floß und es regnet. Und dann hat es da auch gestern abends regnen angefangen. Hab gedacht, mei, ich sitze warm mit meinem Buch da und der Arme war einfach so ein bisschen eingewickelt in einen Lodenmantel oder in einen Umhang und hat gefroren und war eh schon so schwach. Aber auch dieses intensive Leben hat einen so beschäftigt. Wie ist es dann Ihnen als Autor gegangen, als das Buch fertig geschrieben war? Da ist doch für Sie auch ein großes Kapitel in Ihrem Leben zu Ende gegangen.
Absolut, es ist ein Loch. Und dann ist die ganze Redaktionszeit noch, das ganze Redigieren, das Lektorat. Und dann irgendwann, wenn Druckfreigabe ist, war es eine große Erleichterung. Und übrigens auch gleich die Idee, ich bleibe beim historischen Roman. Also es muss weitergehen und mir gefällt diese Genre so gut, mir gefällt diese Geschichtserzählung auch so gut. Aber ich habe ihn schwer losgelassen und darum freut es mich so, dass jetzt so wie heute hier so oft ein Ratsch über ihn möglich ist, dass viele Lesungen stattfinden. Am 14. darf ich im Fraunhofer eine Matinee zu ihm geben vom Alletra Verlag aus. Da machen wir Weißwürst und reden über den Josef am Vormittag. Am 19. darf ich in meiner Heimat in Partenkirchen im Richard-Strauss-Institut über ihn sprechen und draus lesen. Und mir macht jede von diesen Veranstaltungen Spaß, weil auch viele Leute sagen, ja, in der Schule habe ich ihn mal gehört. Der Name ist bekannt, die Straße, die Gesellschaft, aber jetzt weiß ich ein bisschen mehr über ihn. Und das heißt, ich hoffe, dass er mich als Rolle oder aber auch lesenderweise noch weiter beschäftigen würde, denn seine Geschichte ist zumindest in Buchform jetzt auserzählt.
Ich glaube, beim Sterndlschauen denkt man jetzt immer, wenn man das Buch gelesen hat, vielleicht auch, wer unseren Ratsch gehört hat, denkt man immer an Josef von Fraunhofer und den die Wissenschaft ganz die Wissenschaft in Bayern, aus Bayern, mit der ganzen Wissenschaft auf der Welt. Wie wäre um vieles ärmer ohne den Josef von Fraunhofer? Und es ist wirklich schön gewesen, viel über ihn zu erfahren, was er in diesem kurzen Leben geleistet hat und die Gesetze des Lichts entdeckt hat. Und das ist der Titel Ihres Romans, Andreas Martin Breu. Das erstaunliche Leben des Josef von Fraunhofer, eben im Alitera Verlag erschienen, um wirklich ein Buch, das zu lesen große Freude macht und einen dem Himmel näher bringt. Dankeschön für den schönen Ratsch und viel Erfolg mit Ihrem Buch.
Vielen Dank. So schnell sind 2 Stunden rum. Dankeschön für den schönen Ratsch.